Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ich bin Bärbel Schäfer, guten Morgen. Und wenn er Geschichten erzählt, dann hören auch alle gerne zu. Über seine Arbeit, seine Erlebnisse und seine Geschichten hängen viele an seinen Lippen mit so einem leichten Gruseln, vielleicht auch ein bisschen ängstlich. Um den Stein ins Rollen zu bringen, muss man ihn eben nur fragen. Oder es reicht eine einzige Frage. Was machst du denn beruflich? Guten Morgen im HR3 Sonntagstalk, Thomas Kund.
Hallo und guten Morgen.
Ich habe gerade meinen Wagen neben Ihrem geparkt und da steht außen eigentlich schon die Berufsbezeichnung hinten drauf. Also wenn man hinter Ihnen herfährt, sieht man das Wort Tatortreinigung. Da stellen sich einem schon so ein bisschen gleich die Unterhaare auf. Wie würden Sie Ihren Beruf beschreiben?
Ja, genau so, wie es da hinten drauf steht. Ich bin Tatortreiniger und Desinfektor und das ist meine tägliche Arbeit.
Ja, genau. Das war ja nicht immer so. Ne? Sie waren mal lange und wir führen dieses Gespräch hier in Frankfurt in dem Finanzzentrum unseres Landes, Finanzberater, und hatten Lust, sich mit Finanzen zu beschäftigen, aber eben so einen ganz normalen, darf ich das sagen, 9-to-5-Job ohne großen Adrenalinschub.
Genau. Auch da war ich häufig Mittelpunkt bei jeder Party, weil ich mich gerne mit Menschen unterhalte. Nur wenn dann das Thema kam, Finanzdienstleistung, dann sind die Leute meistens gegangen, weil die gesagt haben, um Himmels Willen, erzähl bloß nichts darüber und verkauf mir nichts, und die mussten ganz schnell weg. Wenn ich heute natürlich da bin und über meinen Job rede und dann sage ich meistens, ja, ich bin Sonderreinigungskraft mit Desinfektionshintergrund, dann kommt sofort, das klingt wie Tatortreinigung, das ist ja super spannend.
Hat sich das eigentlich geändert, dass die Leute das sofort assoziieren und kombinieren, weil True Crime und Krimis und all das, was mit Mord und Tatorten zu tun hat, so einen unglaublichen Boom gerade erlebt?
Also ich glaube, der Begriff Tatortreinigung, also wenn wir zum Beispiel unsere Arbeitskleidung anhaben und da steht hinten Tatortreinigung drauf und man geht in ein großes Einkaufszentrum Mittagessen, dann läuft man an Leuten vorbei und die lesen das dann und dann hört man so wie die hinter einem so, guck mal, Tatortreinigung. Also ich denke, das ist schon eine gewisse Mystik, das hat eine gewisse Anziehungskraft.
Ich würde eher sagen, man müsste das doch alles diskret behandeln. Warum darf das denn hinten draufstehen? Wenn Sie zum Beispiel ein Einfamilienhaus betreten, in einer ruhigen Straße und mit dem Wagen dort parken und hinten auf ihrem Ganzkörperanzug steht Tatortreiniger, dann weiß man ja, dass bei Meier, Müller, Schulze oder Bogdan gleich was passiert ist. Dann.
Das ist richtig, und deswegen habe ich zum Beispiel Wechselsachen im Auto und die Werbung ist mit Magnettafeln angebracht. Ich kann die abmachen. Bin ich an einem großen Wohnhaus, wo ganz viele Menschen wohnen und die wissen eh, was passiert ist, weil die Polizei da war und alles drum und dran, dann möchte die Verwaltung zum Beispiel, dass ich mit Werbung komme, dass die sehen, okay, da ist ein Profi am Werk. Und wenn ich natürlich, ich sag mal, in einer Einfamiliensiedlung bin, wo kleine Häuser sind und sowas, dort machen wir die Werbung sehr häufig ab, weil da ist das wirklich, dass die Leute, die kommen schon fast hinterher, weil sie vor Neugier sterben, was ist da gerade passiert.
Endlich mal was los hinter der Gardine, wenn Thomas Kund vorbeikommt. Jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, zusammen mit Tarkan Bakshi, Nach dem Tod komme ich. Was ist denn dieses faszinierende? Wir haben gerade von Partys gesprochen, oder wenn man dieses Wort sieht, Tatortreinigung. Was verbirgt sich dahinter, dass wir alle wie so ein Magnet an ihren Lippen hängen und wissen wollen, was sehen Sie, was wir nicht sehen?
Ja, also es ist zum einen, ich glaube, dieser Krimi-Faktor, dass okay, da ist irgendwas passiert. Da gibt es irgendeine Story, und das andere ist halt, ja, es ist Leben und Tod, und Tod hat immer für uns was Unnahbares, wo wir Angst vorhaben, und umso interessanter ist es.
Aber dann ist der Tod ja noch ein Tabu bei uns, weil die Leute nicht mehr zu Hause sterben, oder?
Na, an sich ist es ein Tabuthema, weil wenn der Punkt dann irgendwann gekommen ist, dann haben wir Angst davor, und auf der anderen Seite, wir wissen nicht, was danach passiert, und wenn wir selber Menschen verlieren, ist das halt auch keine schöne Angelegenheit. Und ich sehe halt hinter den Türen eben nochmal eine ganz andere Persönlichkeit. Ich sehe einen ganz anderen Menschen, den die Verwandten oder Freunde vielleicht nicht so kannten. Welche finanzielle Situation war da vielleicht, die über die er nie gesprochen hat? Oder war das vielleicht sogar ein Messi oder jemand, der sehr vermüllt war? Oder hatte der eine ganz spezielle Neigung, ein Sammlerfetisch oder vielleicht auch eine sexuelle Neigung, die man nicht gewusst hatte? Das erfahre ich sehr häufig.
Und das heißt, in diese Details können wir ja gleich nochmal eben einsteigen. Aber Sie kommen dann an Tatorte, in denen ein Mensch ja nicht friedlich eingeschlafen ist, würde ich mal sagen. Denn sonst bräuchten sie ja einen Putzeimer und Desinfektionsmittel und Schwämme und Schutzanzüge nicht.
Doch, also sogar 60% unserer Fälle sind Leute, die friedlich eingeschlafen sind oder vielleicht durch einen Sturz oder ähnliches, aber da ist das Problem, dass die über Wochen, über Monate oder sogar über Jahre nicht gefunden wurden. Und da haben wir viel mehr zu reinigen als bei einem Suizid oder bei einem Mord oder bei einem tödlichen Unfall, der sofort entdeckt wurde.
Und das ist natürlich jetzt ein ganz anderes Thema als das mit den Finanzen, mit denen Sie ja auch lange zu tun haben und Ihre Miete dann tatsächlich bezahlt haben. Wir steigen gleich ein in Ihre Geschichte, lieber Thomas Kund, wie man sowas eigentlich wird. Denn frisch getrennt zurück bei Oma in der Wohnung, plötzlich eben auch dieser neue Beruf mit Leidenschaft, dem Sie ja nachgegangen sind und jetzt sehr erfolgreich sind. Freue mich, dass Sie heute mein Gast sind im HR3 Sonntagstalk. Wir reden gleich weiter, okay?
Ich freue mich auch.
Ja, er kommt, wenn die Polizei weg ist. Thomas Kund ist Tatortreiniger in Leipzig. Nach dem Tod komm ich, heißt sein Buch. Und während des letzten Songs haben wir uns auf das Du geeinigt, lieber Thomas. Nach dem Tod komm ich, ja. Und dann, wer ruft dich dann eigentlich direkt an?
Es sind sehr häufig die Angehörigen, die Hinterbliebenen. Die meisten Fälle sind aber die Hausverwaltung und Vermieter, die dann zum Beispiel die Wohnung vom Nachlass bekommen, wenn es keine Erben gibt und mich dann beauftragen.
Also es ist gar nicht immer die Mordkommission?
Die sowieso nicht, die dürfen das ja gar nicht. Also die geben das nicht weiter. Die können meine Kontakte mal weitergeben, aber ansonsten ist das in den seltensten Fällen. Es gibt noch Behörden, Ordnungsamt oder das Sozialamt, die mich beauftragen. Aber hauptsächlich sind es die Hausverwaltung.
Eigentlich war dein Job ja Schlips, Anzug, Finanzbranche, ganz anderes Umfeld. Wie kommst du denn drauf zu sagen, ich suche mir einen neuen Job und gehe in dieses Umfeld Tatortreinigung, was ja für die meisten eher unbekanntes Terrain ist?
Ja, zu dem Augenblick war es gerade so eine Suche nach Veränderung vielleicht oder irgendwie eine gewisse Aufbruchsstimmung, dass ich da Tatortreiniger wäre. Da habe ich im Leben nicht dran gedacht. Ich sammle alte Sachen, also ich interessiere mich für Antiquitäten und habe da immer mal bei einer Haushaltsauflösung mitgemacht oder selber mich da sozusagen mit reingefuchst. Und
da warst du auf jeden Fall bekannt im Freundes- und Bekanntenkreis, dass jemand gesagt hat, hey, da wird eine Wohnung aufgelöst, da zieht jemand um, da sind alte Schränke, alte Tische, ein toller alter Stuhl. Dann hat man Thomas Kund angerufen, ja?
Genau, das war so, die wussten, der hat den Faible für diese alten Sachen. Und selbst wenn ich mal was Altes hatte, dann rufen mich Freunde jetzt noch an und sagen, ja, ich brauche das und das Zylinderschloss oder so. Und das war halt so meine Leidenschaft. Und bei einer Party, bei einem Freund zum Grillabend hat ein Kripo-Beamter gesagt, na, wenn du da kein Problem hast, in solche Wohnungen rumzurennen, wo Leute verstorben sind, dann mach doch Tatortreinigung, wir brauchen eh sowas, da gibt's sehr wenig. Und
bäm, da war das Wort in deinem Kopf und sickerte so langsam ein.
Ja, genau, das war, ich habe dann den nächsten Tag, das war Sonntag, so ein bisschen recherchiert und gibt's keine Ausbildung und nichts. Und im selben Atemzug habe ich mir so ein Visitenkartenprogramm runtergeladen und habe die gedruckt, Thomas Kund, Tatortreinigung. und habe die verteilt, ohne zu wissen, was da auf mich zukommt.
Das heißt, du warst schon bereit, aber hattest eigentlich noch gar keine Ausbildung.
Keine Ausbildung.
Ist das denn geschützter Beruf?
Leider nicht. Jetzt mittlerweile würde ich sagen, es wäre gar nicht so schlecht, wenn das so gäbe, also wenn man das ein bisschen fachlich qualifizieren würde. Aber insgesamt gibt es da keine Sachen, wo man sagt, das ist die Richtlinie, so muss man sich benehmen, das gehört dazu.
Also so ein 2-Tages-Crashkurs hast du dann ja gebucht bei einem echten Tatortreiniger. Da gab es dann, glaube ich, auch ein Zertifikat. Aber ich habe sehr gelacht, als ich dein Buch gelesen habe. Als du von deiner Sekretärin Frau Kaiser berichtet hast, du noch im Anzug und Schlips, Finanzbranche, und dann nimmt sie ein Telefonat entgegen, gibt dir, glaube ich, sogar noch den Hörer rüber und sagt, Kripo, Thomas, für dich. Und das war im Grunde dein erster?
Das war mein erster Auftrag und das war der Start. Also die ist reingekommen, der Kripo-Beamte, der wusste, okay, der arbeitet in diesem Büro dort. Die andere Karte hatte er verloren, also rufe ich einfach mal in dem Festnetz an und hat halt wirklich gesagt, ja, Kripo, Mordkommission, ich muss sofort Herrn Kund sprechen. Und die kam da rein und Thomas, Mordkommission, und gab mir den Hörer und der sagte dann halt...
Da macht es natürlich Ratter, man denkt, oh Gott, was... womit bist du vielleicht verwickelt? Worin bist du verwickelt?
Und er sagte ja auch, Sie sind ja Tatortreiniger, das und das ist passiert, viel Blut und das, Schusswaffengebrauch, Sie kennen sich ja aus. Und ich so, ja, kenne ich alles, kein Problem. Und
hast du einen auf cool gemacht,
und,
ja.
Und dann habe ich gedacht, um Himmels Willen, auf was hast du dich hier eingelassen? Ich bin selber kreidebleich aus dem Büro raus. Die Sekretärin hat mich noch gesehen und die hat sich die schlimmsten Sachen ausgemalt. Wir lachen da heute noch herzhaft drüber.
Und du bist dann raus in einen Baumarkt und hast dir praktisch dein erstes Equipment gekauft.
Ich habe erstmal Equipment gekauft, bei solchen Spitzanzügen.
Aber was kauft man, Thomas?
Ja, Spachtel und Reiniger habe ich geholt, Spachteln und irgendwelche Putzschwämme. Und ich dachte einfach, alles bin irgendwie komplett durch den Markt. Und es ist ja, also man sitzt ja im Auto und ist eigentlich total verzweifelt und sagt, verdammt, was mache ich jetzt?
Und ja, du versprichst ja auch etwas und hattest eigentlich gar nicht die Kompetenz. Ich weiß nicht, ob du sonst heute der King of Putzing zu Hause warst, ja, und jede Ecke mit dem Schwamm gereinigt hast und dich mit Putzmitteln auskennst. Aber was würde man kaufen? Eigentlich ja nur das, was man so naiv denkt, was man vielleicht braucht.
Was irgendwelche, das, was man vielleicht mal in der Serie gesehen hat, ja, oder so. Keine Ahnung. Also ich bin komplett quer durch den Markt und habe irgendwelche Sachen gekauft. Und ja, dann habe ich einfach erstmal meine Mutti angerufen.
Das, was ein guter Junge macht. Thomas Kund, mein Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Über Mama müssen wir gleich reden. Glam, glam, Mom. Mein Gast hat einen Job, den kennen wir höchstens aus den Krimis oder aus dem Fernsehen. Thomas Kund ist Tatortreiniger und gewährt uns heute hier im HR3 Sonntagstalk so einen Schlüssellochblick in seinen Alltag. Und zu deinem ersten Einsatz, Thomas, kamst du ja durch einen Anruf von der Polizei, weil du dir selber schon so Tatortreiniger-Visitenkarten gedruckt hattest, ohne den Job schon richtig auszuüben. Also du wurdest angerufen bei deinem alten Beruf in der Bank und bist dann hektisch in den Baumarkt gefahren. Hast irgendwelche Putzmittel gekauft. Ist das denn normal, dass du den Auftrag erhältst, ohne weitere Details zu kennen?
Also mittlerweile ist es so, dass ich die Infos bekomme und auch mit Polizei und Kripo arbeiten wir ganz, ganz eng zusammen. Mittlerweile bin ich auch Gutachter und Sachverständiger für solche Sachen, also für Leichenfundorte und Desinfektion. Mhm. Aber damals hatte ich null Ahnung, was auf mich zukommt, und ich bin wirklich ahnungslos dahin gefahren und habe gehofft, dass ich es irgendwie hinbekomme, und ich habe nicht mal Eimer gekauft. Meine Mama ist dann ins Auto eingestiegen und hat Eimer mitgebracht, und ich habe dann gedacht, oh Gott, Eimer, hättest du ja auch dran denken müssen. Mhm.
Das heißt, du hattest die Mutti im Schlepptau, Muttis Eimer, deine Schwämme und deine Putztücher, dann klingelt ihr. Und was hat dich erwartet?
Es waren Angehörige da, und die wissen bis heute nicht, dass das unser erster Einsatz war. Mhm. Also die fanden das sicherlich hochprofessionell. Wir sind sehr pietätvoll gewesen. Wir haben eine super Arbeit geleistet, dank meiner Mutter, weil die einfach, die war der Putzteufel schon immer, aber ich nicht. Und die hat dann gesagt, na, wir fangen hier drüben an, wir machen das und das, und hat mich eigentlich so ein kleines bisschen ins kalte Wasser geschubst.
Die hat sich einfach hingekniet und hat gesagt, ich fange mal in dieser Ecke an.
Genau.
Was hat sie denn dann weggeputzt? War das eben Blut?
Genau, Blut. Und wir mussten wirklich eine große Blutlache entfernen. Mhm. Und die hat einfach losgelegt und dann habe ich mitgemacht.
Aber was macht man dann mit dem Blut, wenn es im Schwamm, ihr habt es einfach ausgewrungen und in den Eimer und den Eimer dann ins Klo gespült, oder was macht man damit?
Genau, wenn es neutralisiert ist, wenn es desinfiziert ist, kann man das wegschütten. Mhm. Das ist an der Rechtsmedizin auch so, dass das alles nach unten.
Das heißt, das landet auch bei uns im Grundwasser?
Es ist ja desinfiziert und neutralisiert, und von daher ist es okay.
War noch irgendwas drin? Ich glaube, du hast noch beschrieben, da waren noch so kleine Stückchen dabei, so ähnlich wie Tomatenstücke.
Ja, es ist ja häufig so. An den Tatorten liegt sehr viel, wo wir jetzt kommt zum Beispiel die Sachen sehr häufig auch in die Verbrennung, dass wir es zum Beispiel mit aufnehmen und es kommt direkt in die Müllverbrennung.
Hm. Das heißt, dass man das dann nicht auf dem Weg der Klospülung entsorgen kann?
Nee, das.
Jetzt warst du ja am Vormittag noch mit deiner Sekretärin im Büro, bist dann in der Mittagspause in den Baumarkt gestürzt, um die Putzlappen zu kaufen, hast die Mutti angerufen, und das heißt, du warst ja eigentlich noch in deinem Hemd und hattest nur diesen Baumarktanzug drüber, und warst du dann 5 Stunden später wieder ganz normal im Büro zur Nachmittagsschicht?
Ich war so kaputt, man schwitzt so in diesen Anzügen auch drin, wenn man arbeitet, und dann Anzughose und Hemd waren komplett durch, und nach dem Auftrag war mir auch zu 100% klar, das machst du nie wieder.
Das heißt, du hast gedacht, einmal und nie wieder, aber du hast es ja nicht vergessen. Was hat denn so geklopft in deinem Hinterkopf und hat gedacht, Thomas?
Es war so ein, ich sag mal, vielleicht so ein kleines bisschen so ein Adrenalinkick. Es war diese Veränderung, und dann hat man so zum Beispiel in der Finanzdienstleistung, dann darfst du nicht mal einen Kugelschreiber anheben, ohne irgendeinen Paragraphen gemacht zu haben und irgendeine Genehmigung oder irgendeine Bestätigung. Also es ist alles durchstrukturiert, und ich konnte es einfach nicht fassen, dass man so einen Job machen kann, ohne dass es irgendeine Auflage oder irgendwas gibt. Und dann bin ich so tief in das Thema eingestiegen, und ich sag mal, die ersten paar Wochen hätte da jemand mein Laptop gefunden und hätte den Google-Verlauf recherchiert. Ich würde jetzt noch in Haft sein, weil die einfach dachte, was hat der vor? Also ich habe Mord und Totschlag, und wie beseitige ich Leichenflüssigkeit? Was ist Leichengift? Also alles, was man sich vorstellen kann. Und wenn man dann was gelesen hat, dann sieht man ja wieder zwei Fachbegriffe oder zwei Wörter, wo man sagt,
dann gehst du dem nach.
Dann gehst du dem wieder nach, und okay, es gibt einen Desinfektor, wie ist denn das? Es gibt einen staatlich geprüften Desinfektor und was muss man da machen, was muss man da können, welche Voraussetzungen?
Aber das ist Leidenschaft, das ist ja das vielleicht, was du dann eben in dem anderen Job nicht gefunden hast. Man geht dem nach, man will mehr wissen, man will noch besser werden. Und es gab einen Abend an der Bar, wo dich eben auch nochmal jemand angesprochen hat und dann hast du abends angefangen, all diese Dinge wieder zu googeln. Dann war das wieder da, dieses Adrenalinkick-Gefühl.
Also es kreiste ja ständig dann um mich rum und ständig war diese, okay, warum muss das so sein? Wie kriege ich denn Blut weg? Was ist, wenn das im Material eintaucht? Aha. Und also man hatte ständig irgendwelche Fragen. Ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich im Auto unterwegs war und dann, okay, warum denkst du jetzt eigentlich darüber schon wieder nach? Und deswegen hat mich das nicht mehr losgelassen und dann ist das...
Warst du dir da selber fremd in dieser Zeit oder warst du dir gerade vielleicht sogar nah?
Ja, ich glaube, ich habe mich zu dem Zeitpunkt so lebendig wie noch nie gefühlt. Mhm. So, das war, es war so ein Aufbruch, so eine Veränderung. Es war spannend.
Eigentlich irre, dass die Begegnung mit dem Tod einen sich selbst lebendig fühlen lässt. Und ist es auch ein bisschen Ekel oder ist es Neugier oder ist es das, was uns auch abschreckt? Ich meine, bei deinem ersten Mal war eine riesige Blutlache, wo die Mama angefangen hat, das aufzuwischen. Aber da waren ja auch vielleicht noch Knochensplitter, Gehirnmasse. Es sind ja Dinge, wo wir dann vielleicht eher so einen Ekelschauer dann bekommen.
Aber die Fälle sind eigentlich noch in Anführungsstrichen normal. Also es ist noch, da haben wir noch nicht nur zum Beispiel mit Geruch oder mit Insekten und Maden und so zu tun, sondern das ist noch halbwegs normal. Das war eigentlich noch ein sympathischer Einstieg. Ich glaube, wenn ich einen Leichenfundort gehabt hätte, wo jemand schon ein paar Wochen lag, vielleicht bei sommerlichen Temperaturen.
Oh mein Gott.
Keine Ahnung, ob ich dann den Job nochmal gemacht hätte.
Weil und das all ist das kennst du jetzt, also lass uns gleich mal über die Fleischfliegen sprechen, ja?
Okay.
Thomas Kundt, mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer.
Wir stellen heute die Tatorte in den Mittelpunkt. Tatort, das klingt nach Krimi, Mord, Totschlag und natürlich auch nach Drama. Aber Menschen sterben und dann geht es vielleicht auch häufig um Einsamkeit, um Verzweiflung, um ganz berührende Lebensgeschichten. Thomas Kundt ist Tatortreiniger, mein Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Ja, Thomas, spielt denn Einsamkeit tatsächlich eine Rolle für dich, für die Verstorbenen?
Sehr, sehr, sehr häufig ist es Einsamkeit. Also es ist zum einen wirklich, ich denke, bei uns zurzeit ein soziales Problem. Das ist das eine. Und das andere ist zum Beispiel, gerade im Osten haben wir sehr viele Wendeopfer. Und das sind Menschen, die eine gute Ausbildung hatten, die studiert sind, die Diplom-Ingenieure waren. Die haben in großen Betrieben große Verantwortung gehabt. Und die Betriebe wurden geschlossen. Die Leute waren arbeitslos, für den einen Job zu alt, für den anderen zu überqualifiziert. Und irgendwie kamen die Menschen unter die Räder. Dann ist man irgendwann Hartz-IV-Empfänger. Dann gibt es natürlich auch Reibereien in der Familie. Die Situation war früher besser. Man trennt sich, die Kinder wenden sich vielleicht auch ab, weil man dann anfängt zu trinken. Und dann stirbt man häufig in Einsamkeit, hatte vorher eigentlich ein super Leben und eigentlich eine tolle Perspektive. Und dann wird man auf einmal nicht mehr gefunden, weil sich keiner für einen interessiert. Und die Leute liegen dann eben wochenlang tot in der Wohnung.
Und wer merkt das dann? Also wenn keine Angehörigen nachfragen, wie geht's dir, wo bist du, dann merkt man es doch, würde ich als Laie jetzt sagen, über den Geruch oder irgendwelche Fliegen, die durch Schlüsselloch dann durchkommen, oder?
Das ist so der erste, also einer der Punkte. Zum einen, dass vielleicht Kosten nicht gezahlt werden und dass irgendwann der Gerichtsvollzieher die Türen öffnen lässt. Und das andere ist, dass je nachdem, wie das Wetter und die Bedingungen sind, dass es auf einmal sehr viele Fliegen im Haus gibt, der Geruch ist komisch. Es tropft durch die Decke, also auch das kann passieren. Und
da muss aber schon sehr viel Flüssigkeit da sein. Wie viel Flüssigkeit haben wir denn in uns? Du schreibst ja in deinem Buch, ein erwachsener Mann hat so wie viel Liter Blut?
Ja, es kommt natürlich auch auf die Körperfülle und auf den Menschen an sich drauf an. Aber schon nach ein paar Tagen bei guten Bedingungen sind da ein paar Liter und Leichenflüssigkeit ist ja, das sind Fette, die sich auch abbauen und das sind Blut,
aber das
Urin,
durch die Decke
Fette.
Tropft.
Das geht ganz schnell und das sind ein paar Liter und die suchen sich ihren Weg. Wir hatten jetzt ganz aktuellen Fall, das ist an einem Heizungsrohr runtergelaufen und die Bewohnerin unten drunter, die hat gedacht, dass es die Heizung kaputt ist und hat sich eben gewundert. Und irgendwann hat sie die Verwaltung angerufen und der Verwalter hat gesagt, oh, den Geruch kenne ich und hat die Polizei informiert und es lag auch jemand verstorben in der Wohnung. Das waren nur 10 Tage.
Du reinigst, du kommst in diese Wohnung und öffnest diese Tür, dann war die Polizei ja schon da. Und das, was du jetzt als Leiche bezeichnest, als Reste eines Lebens, so tragisch wie es eben laufen kann oder aufgrund von Krankheit man verstirbt oder ein Sturz, die Hauptleiche ist dann ja nicht mehr da, ne?
Zum Großteil ist sie nicht mehr da. Mhm. Mittlerweile ist es eben so, dass ich sehr häufig schon von Verwaltung gerufen werde oder auch von der Polizei, wo man weiß, da ist die Situation und ich häufig nach der Spurensicherung zumindest schon mal eine Erstmaßnahme machen kann.
Mhm. Und was heißt für dich eine Erstmaßnahme als Profi? Was läuft da in deinem Tatortreinigergehirn als To-Do-Liste dann ab, was ich jetzt nicht weiß?
Wir haben auf jeden Fall eine Schädlingsbekämpfung, weil wir Fliegen, Maden, Speckkäfer haben und die Grobschmutzreinigung, wo der Todesfall halt war, also wo der Leichnam lag, dass wir dort zumindest eine Grobschmutzreinigung machen können.
Und wie bilden sich diese Fliegen? Nach wie vielen Tagen kommen die schon?
Im Grunde genommen kommen die in der ersten Sekunde. Also die riechen das sehr schnell, dass jemand verstorben ist. Und es ist ja so, zum Beispiel, das wissen zum Beispiel sehr viele Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die merken schon ein paar Tage vorher, okay, derjenige, der hat den Geruch angenommen, also der hat schon diesen typischen Leichengeruch, der wird versterben. Und ich selber habe das ja in der Familie auch gemerkt, als meine Oma verstorben ist, dass so 2-3 Tage vorher der Geruch schon da war.
Aber wie verändert der sich dann? Wird der strenger, wird der säuerlicher, dass du den wahrnehmen kannst?
Also Leichengeruch, den kann man auch nicht beschreiben, dass man sagt, der riecht wie Zuckerwatte oder wie Vanillebonbon. Das riecht wie Leiche, aber das ist ein sehr süßlicher Geruch. Und der kommt uns nicht mal unangenehm vor, solange wir nicht wissen, was es ist.
Okay, aber wenn wir es dann verbinden und dann noch verbinden mit einem Menschen, den wir vielleicht geliebt haben, dann ist das natürlich nochmal tatsächlich eine andere Situation. Und was heißt das für dich? Du siehst dann da die ersten Fliegen und kannst du anhand von Fliegen und Maden eben sehen, wie viele Tage sie da schon liegen, wie so ein Biochemiker vielleicht oder wie ein Biologe?
Also das macht ja in der Rechtsmedizin ein Entomologe, haben wir in Leipzig einen sehr guten.
Richtig, das ist natürlich das richtige Wort.
Ja, das ist, also in Leipzig gibt es da einen sehr guten, es gibt glaube ich der Zeit 4, die aktiv in Deutschland arbeiten als Entomologe, die wirklich das feststellen können. Natürlich über die Jahre hat man eine gewisse Erfahrung, wo man sagt, okay, ich sage immer, dass ich eigentlich schon im Erdgeschoss riechen kann, wie lange eine Leiche oben im 4. Stock liegt.
Wahnsinn.
Es gab aber auch zum Beispiel mal einen Fall, da hätte ich von mir aus gesagt, okay, hier ist mindestens 4 Wochen ein Todesfall, aber es waren bloß 4 Tage, weil die Verstorbene auf einer Heizdecke lag. Und
oh mein Gott.
Dann ist die Situation zum Beispiel auch eine komplett andere.
Dann beschleunigt das natürlich den ganzen Prozess. Und warum man nicht einfach das Fenster öffnen darf, wenn die Fleischfliege schon an der Leiche ist, denn das beschreibst du ja auch in deinem Buch, das hat eben an der Leiche gesessen, sich ernährt das Tier. Und würde man einfach das Fenster öffnen, würde ich natürlich sagen, komm, machen wir mal das Fenster auf, Thomas, dann können die raus. Dann setzen die sich ja vielleicht woanders auf Lebensmittel. Du beschreibst es so, dann vielleicht auf einen Apfel und ein Kind isst diesen Apfel. Was dann passieren könnte, erzählen wir gleich. Okay, Thomas Kund, mein Gast und Autor gemeinsam mit Tarkan Bakci des Buches Nach dem Tod komm ich, erschienen bei DTV. Guten Morgen, ich hoffe, ihr seid wach. Hier ist Bärbel Schäfer. Und ich denke mal, selbst die Abgebrühtesten unter uns haben ein Kloß im Hals bei der Vorstellung, dass Menschen so alleine, so einsam sind, dass noch nicht mal auffällt, wenn sie versterben. Die allein in ihrer Wohnung liegen und die Nachbarn merken es erst, wenn es riecht oder Fliegen durchs Treppenhaus schwirren. Thomas Kund ist heute mein Gast. Er hat einen außergewöhnlichen Beruf, den des Tatortreinigers. Und Thomas, wenn du in eine solche Wohnung kommst, in der es vor Fliegen wimmelt, kann man dann da, oder darfst du das gar nicht, einfach das Fenster aufmachen, damit die Tiere schon mal schnell weg sind?
Also dürfen, ja, man darf es, aber ich finde es halt, wenn alles voller Fliegen ist, dann müssen die leider sterben. Ich fände es selber unangenehm, wenn mein Kind einen Apfel isst, wo vielleicht eine Fliege aus einer Leichenwohnung drauf war, auch wenn da vielleicht zwingend nicht was passieren muss. Und es ist auch so, man macht grundsätzlich erstmal Fenster auf und lüften, das riecht so komisch, aber dann bekommen die Bakterien, die drin sind, auch frischen Sauerstoff und der Geruch wird auf einmal extremer. Also man tut sich damit nicht unbedingt einen Gefallen. Von daher ist es immer besser, man lässt erstmal die Fenster zu.
Und manchmal weißt du ja gar nicht, was dich erwartet, wenn du die Wohnung öffnest. Hast du dann so eine Schutzmaske auf oder schmierst du dir Parfum in die Nasenlöcher oder hast du etwas, einen Lieblingsgeruch, den du dann mitnimmst, damit du den anderen Geruch nicht wahrnimmst oder brauchst? brauchst du die Wahrnehmung dieser Details, um arbeiten zu können, um zu wissen, welches Reinigungsmittel wende ich dann an?
Also das ist genauso in der Rechtsmedizin wie in unserem Job. Wir brauchen unsere Sinnesorgane und da ist der Geruch ein ganz wichtiger. Mhm. Leichengeruch ist natürlich so, der haftet auch so ein bisschen an. Also es bedeutet, wir riechen den manchmal Wochen später und denken, okay, was ist denn jetzt passiert? Also es ist zum Beispiel auch bei Polizisten, die machen 14 Tage später Sport und bekommen auf einmal den Geruch nochmal in die Nase. Und jetzt wird der eine oder andere Polizist, der zuhört, schmunzeln und wird sagen, ja, stimmt, da hat er recht.
Also das Gehirn erinnert sich dann.
Genau, genau. Mhm. Also ich empfehle zum Beispiel nicht, irgendwas unter die Nase zu machen oder einen Hustenbonbon zu lutschen oder sowas. Das macht die Atemwege freier. Mhm. Und wir haben viel länger was von dem Geruch. Und der haftet halt, also man schmeckt den ja auch ein bisschen. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch, wenn Medizin studiert wird, dass die dann auch mal in die Rechtsmedizin müssen und die machen sich wie Quaporub unter die Nase. Unser Unterbewusstsein verbindet diesen Geruch von diesem Gel natürlich auch mit Leichengeruch dann in Zukunft. Und wenn ich dann mal erkältet bin, dann sind wir Männer ganz nah am Tod der Männergrippe. Also das ist dann
das
riechen wir
sowieso.
Das schon.
Das seid ihr ja, sowieso. Was erfüllt dich und was überrascht dich denn am meisten? Wir haben gerade noch mal gesagt, es gibt sehr viel Einsamkeit, aber du tauchst ja auch ein in die verlassenen Räume von jemandem. Du beschreibst eine Gewalttat eines Mannes, der versucht hat, seine Frau zu töten, der extrem eifersüchtig war und eine ganz toxische Beziehung war, dass sie konnte sich dann noch ins Badezimmer retten. Er hat sie an den Haaren gezogen, Polizei stand vor der Tür und sie hat versucht, die Frau zu erreichen. Das heißt, du hast ja Zugang zu all diesen Welten.
Ich finde das eigentlich sogar faszinierend. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, der gern schnüffelt und stöbert. Mhm. Und also im Grunde genommen ist es eigentlich so, umso mehr ich über die Leute erfahre, umso weniger Fragen habe ich im Nachgang und umso weniger beschäftigt mich das Ganze.
Also, aber darfst du in die Unterlagen dann reingehen? Ist das zulässig?
Also wir sichern sogar Unterlagen, weil manchmal ist der Nachlass ja nicht 100% geklärt. Dann tun wir zum Beispiel Wertsachen und Unterlagen einlagern und heben das sogar auf. Und ich gucke natürlich auch, ist da eine Geburtsurkunde, ist da noch irgendeine Bescheinigung oder gibt es noch irgendwelche, vielleicht auch ein Testament. Also wenn wir eine Wohnung räumen als Auftrag, dann gucken wir auch genau hin. Und
Also da machst du nicht die große Mülltüte und einmal die große Armbewegung und alles weg, sondern da gehört ja mehr dazu, als nur, sage ich jetzt in Anführungsstrichen, das Blut von den Wänden abzuwischen, sondern das sind ja auch schon juristische Fragen.
Genau, also man muss dann schon genau hingucken. Wir arbeiten auch mit Nachlassverwaltern zusammen, die dann auch prüfen, gibt es noch Wertgegenstände oder das. Und die sind auch sehr dankbar, wenn zum Beispiel ein Tatortreiniger erst vor Ort war und hat zumindest den Grobschmutz schon mal weggemacht und verschafft einen dann Zugang und die können vielleicht mal durchatmen und haben nicht diesen extremen Geruch und alles noch vor Ort.
Kennst du noch so ein Gefühl wie Ekel?
Ja, na klar. Das ist ja ein natürlicher Reflex. Also Leichengeruch ist ja auch für uns eigentlich ein Warnhinweis. Also wenn wir in der Urzeit vor einer Höhle standen und es hat nach Leiche gerochen, dann sind die Urmenschen lieber weggerannt. Die geblieben sind, wurden vom Säbelzahntiger gefressen, sage ich jetzt mal scherzhaft. Also das ist ja ein Fluchtinstinkt und das ist ja auch bei verdorbenen Lebensmitteln. Also dass wir da einen Würgereflex haben, das sagt uns ja nur und so. Unser Instinkt, das darfst du nicht essen, das ist nicht gut für dich.
Manche drehen ja schon durch, wenn sie die Windeln ihrer Kinder wechseln und kriegen einen ganz schlimmen Würgereflex. Kann man sich das abtrainieren?
Also ich denke, dass beim Leichengeruch das zumindest so ist. Also entweder man kann den Geruch oder man kann ihn nicht. Also das ist wie, wenn ich schlecht sehen kann, kann ich nicht Pilot werden. Und wenn ich mit Geruch nicht umgehen kann, dann sollte ich auch nicht Tatortreiniger werden.
Er arbeitet sauber, hat eine Ausbildung gemacht und weiß Bescheid. Er hat gelernt, wie er die Schicksale der Menschen nicht zu nah an sich ranlässt und das, was er in ihren Wohnungen sieht. Thomas Kund ist Tatortreiniger und unser Gast heute im HR3 Sonntagstalk. Aber manchmal, Thomas, gibt es ihn dann doch, diesen berührenden Moment, wie den Fund des Handballausweises eines Verstorbenen.
Ja, das ist also sehr viele Augenblicke gibt, wo man einfach denkt, Mensch, auch ein toller Typ, man hat einen Ausweis in der Hand, sieht sportlich, der passt eigentlich in die Welt und ja, dann stirbt der, weil er vielleicht getrunken hat, weil es Schwierigkeiten in seinem Leben gab, wo man sagt, schade eigentlich, dass es so einen Weg gab und dass der Mensch so zeitig gegangen ist, weil es eigentlich sehr sympathischer war und das erschrickt natürlich. Zum anderen ist es so, ich google immer noch, also ich recherchiere noch und ich würde nie sagen,
Lernen
ich habe schon alles,
auch nicht auf, ne?
Ich habe alles gesehen, ich würde das nie behaupten, weil der nächste Tag, da öffnet sich eine Tür und da kommt irgendwas, wo ich sage, Okay, habe ich noch nicht gewusst, aber das gibt's doch gar nicht.
Wann hattest du das letzte Mal? Bei welcher Frage zum Beispiel?
Also, dass es zum Beispiel jetzt gerade einen aktuellen Fall gibt, wo zwei Verstorbene in der Wohnung liegen, wo ich ich kenne es, dass ein Verstorbener in der Wohnung nicht gefunden wurde, aber dass da zwei sind, das ist schon wieder was, wo man sagt, das ist doch unglaublich.
Die haben sich dann parallel das Leben genommen oder sind beide gleichzeitig verstorben?
Ältere Dame ist ganz normal, natürlichen Tod gestorben. Der Mann hat sie noch abgedeckt im Bett, war selber vermutlich dement, Alzheimer und hat sich der Polizist hat das sehr schön gesagt, hat sich aus Liebe aufs Sofa gesetzt und ist gestorben. Mhm. Also eigentlich
gebrochenes Herz.
Ja, gemeinsam gegangen nach vielen, vielen Jahren.
Mhm. Und für dich ist das, wenn ich dich richtig verstehe, dann auch nochmal wichtig, um abschließen zu können, wenn du sagst, ich bekomme einen Teil dieser Lebensgeschichte mit, ob jemand sportlich war, ob er in der ehemaligen DDR, du hast gerade von ostdeutschen Biografien eben auch gesprochen, ob es große Brüche gab, all diese Dinge. Ist das für dich auch nochmal wichtig, um abschließen zu können? Weil ich meine, wir alle kämpfen ja damit, dass wir hier aus der Redaktion, aus dem Großraumbüro etwas mitnehmen und du nimmst ja auch viel mit.
Genau, also es ist für mich dann, ich stelle mir nicht mehr im Nachgang das Warum, weil ich die Geschichte halt so ein bisschen kenne. Das ist auch, wenn man zum Beispiel zu einer Tatortreinigung gerufen wird und die Angehörigen sind da. Ich bin manchmal 4 Stunden beschäftigt mit der eigentlichen Arbeit und danach rede ich 3 Stunden mit den Menschen, wo ich gar nicht so viel erzähle oder sage, sondern die reden einfach und das tut denen gut.
Dann bist du ja noch mehr als ein Tatortreiniger. Du bist ja auch die Schulter zum Ausweinen, der starke Rücken, an dem man sich vielleicht lehnen kann. Aber wann wirst du mal schwach? Gibt es auch so Momente, wo du denkst, Mensch, das könnte auch einer sein wie ich in meinem Alter, vielleicht auch gerade getrennt. Du warst frisch getrennt am Anfang, als du angefangen hast. Du beschreibst es ja auch in diesem Buch, in einer Lebenskrise. Gibt es so Momente, wo du denkst, das hätte auch ich sein können?
Also zum Ende, ich bin dort kein Psychologe, wenn ich mit den Angehörigen rede, sondern ich höre einfach nur mal zu. Ja. Und ich sage, behalten Sie den Menschen so, wie er in Erinnerung war. Und wenn der gern Flammkuchen gegessen hat, dann essen Sie doch in Zukunft Flammkuchen zu seinem Geburtstag. Und erinnern Sie sich und lächeln drüber. Es hilft mir selber und meiner Trauerbearbeitung, wenn man jemanden verliert, den man lieb hat. Und zum anderen ist es so, dass ich halt merke, wie wertvoll eigentlich das Leben ist und wie besonders. Und im Vertrieb damals, da gab es so dieses intensiv Arbeiten, intensiv Freizeit. Das war aber einfach nur so salopp dahingesagt. Das ist für mich mittlerweile ist das der Lebensinhalt. Also ich arbeite intensiv und sehr gerne und viel, viel mehr als vorher. Aber die Zeit danach, in meiner Freizeit, die nutze ich genauso intensiv und genieße das Leben zu 100%.
Sterben, sagt man ja immer so, ist so ein krisensicherer Job. Jetzt sind ja in der Corona-Zeit eben auch sehr viele Menschen in Altenheimen, in Pflegeheimen, eben auch in Krankenhäusern alleine gestorben, dass keiner von den Angehörigen da sein konnte. Und erlebst du immer wieder Orte, an denen auch die Menschen alleine gestorben sind?
Ganz viel und auch gerade während dieser Phase ist es natürlich, ich sag mal, depressiven Menschen einfacher gefallen, sich noch mehr zurückzuziehen. Und das hat halt auch zu Auswirkungen geführt. Und es ist so, im Altersheim ist vielleicht noch ein Altenpfleger oder ein Betreuer oder eine Betreuerin da gewesen.
Jemand, der dich mal berührt oder fragt, wie es dir geht.
Der vielleicht auch in dem Augenblick da ist, wenn man geht. Aber durch die Situation ist das viel schlimmer gewesen mittlerweile. Es sind viel, viele Leute zu Hause gestorben, wo wir heute noch gar nicht wissen, wer alles verstorben ist, weil wir es noch gar nicht mitbekommen haben.
Also du meinst, da liegen noch ganz viele in den Wohnungen?
Ich glaube, da in dem ein oder anderen Haus werden noch Verstorbene sein, wo wir es noch nicht mitbekommen haben. Weil immer noch die Rente vielleicht fließt, weil immer noch Geld fließt und wir das noch gar nicht mitkriegen, was da eigentlich jetzt gerade passiert ist.
Und du sagst ja, manchmal fährst du an Häusern vorbei und hast das Gefühl, da ist was nicht in Ordnung. Dein Blick ist schon sehr speziell, lieber Thomas. Über diesen Blick müssen wir gleich nochmal reden. Er war Finanzbeamter, nicht unerfolgreich, klassischer Bürojob eben, so von 9 bis 5. Irgendwann brauchte er neue Reize, hat sein Leben umgekrempelt und nach einer Trennung fand er ausgerechnet da, wo andere sterben, diese Reize. Thomas Kund ist Tatortreiniger, unser Gast heute hier im hr3 Sonntagstalk. Und nach einigen Jahren Berufserfahrung hat Thomas so einen ganz speziellen Blick auf die Wohnhäuser erlernt, wenn er so durch die Straßen fährt, behauptet er. Und er weiß auch schon, wo er bald wieder zum Einsatz kommen wird. Sieht man das von außen, Thomas, denn tatsächlich?
Also man sieht es mitunter durch die Fliegen. Ich sehe natürlich auch die Fenster. Es ist zum Beispiel bei Messis, die sind, das ist ja krank. Also wenn jemand vermüllt oder Messi ist, verwahrlost ist, die sind krank. Und die verstecken sich auch. Also es ist so, dass wir zum Beispiel mit Verwaltung Türöffnungen haben und wenn die Leute dann entdeckt werden, dann sind die so, jetzt habt ihr mich endlich erwischt. Also die fühlen sich auch wie ein Krimineller, der auf der Flucht ist und haben eigentlich Angst. Und ich kann nur jedem sagen, geht den Schritt nach vorn. Eine Hausverwaltung, eine gute Hausverwaltung wird euch helfen. Es gibt Anlaufstellen, Caritas, Sozialämter, die dann helfen können. Aber sehr häufig verstecken die sich und die ziehen die Fenster zu. Die Fenster sind immer zu, die werden zugehangen mit Bettlagen, mit Rollos und so. Und das erkenne ich halt jetzt mittlerweile schon, da habe ich einen Blick dafür. Und das ist selbst im fünften Stock, weil der Nachbar, der könnte ja einen Hubschrauberrundflug gewinnen und dann könnte er sagen, oh, guck mal, wie es bei Müllers in der Wohnung aussieht. Also und dann fehlt halt Licht und Lebensqualität und das unterstützt halt auch so ein Krankheitsbild wie Depressionen noch viel mehr und das wird eigentlich immer noch schlimmer und die Spirale geht immer mehr nach unten.
Du hast ganz schön viel gelernt über das Leben, oder?
Ich sehe die Leute anders. Also ich war schon immer sozial, also ich mache seit über 20 Jahren Weihnachtsmann in der Reha-Klinik und versuche mich halt auch in der Heimat einzubringen und so. Aber jetzt ist es so, ich verurteile Menschen nicht mehr so schnell, wie ich es vielleicht vorher gemacht habe. Man kommt manchmal nach Hause, ist genervt, die alte Dame im Treppenhaus, die guckt einen wieder so blöd an, aber die habe ich vor ein paar Wochen mal nett angelächelt und ich bin der einzige soziale Kontakt und die freut sich, wenn ich von der Arbeit komme, weil die hofft auf dieses Lächeln und wir brechen uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir dort sagen, schönen guten Abend, haben Sie einen schönen Abend, bleiben Sie gesund, ich habe einen stressigen Tag, ich will einfach nur noch ins Bett.
Also das denke ich auch da über den eigenen... Ja, Hürde manchmal zu springen und da nicht so schmallippig zu sein. Ein gutes Wort, ein freundliches Wort, ein Lächeln, damit vergibt man sich ja nun wirklich nichts. Lieber Thomas, wir müssen noch mal über Flecken reden. Mittlerweile bist du ja ein Fleckenprofi, egal ob auf dem Flocati, auf dem Parkett oder an der Wand. Und in deinem Buch Nach dem Tod komm ich gibt es so viele Beispiele. Also es gibt die Eddingstriche an der Wand der Polizisten, die die Blutspuren markieren mit 22, 23, 24. Es gibt aber auch all die anderen Materialien. Wollen wir mal in einzelne Materialien eingehen und was du dann verwendest? Das ist ja eigentlich etwas, was du dir auch sukzessive erarbeitet hast.
Also es gibt für viele Sachen ja Spezialreiniger, die man dann einsetzen kann. Für uns ist es eins der Hauptarbeitsmittel natürlich Wasserstoffperoxid. Und ansonsten ist es wirklich immer auch ein Learning by Doing und ein Probieren, ein Austesten. Und wenn es gar nicht geht, müssen wir halt manchmal auch Fußboden rausreißen oder Estrich. Also das ist, viele stellen sich das halt vor, es ist ein Reinigungsjob und es ist ziemlich einfach. Nee, es ist wirklich auch ein Knochenjob, wo man abends genau weiß, was man gemacht hat.
Körperliche Arbeit. Körperlich. Also auch anders in deinem als in deinem Beruf zuvor.
Genau.
Und das heißt, der normale Schrubbschwamm, den wir sonst für die Töpfe haben oder das, was wir im Drogeriemarkt kaufen an Produkten, das sind nicht die Produkte, die du verwendest.
Nicht immer, aber auch die sind mit im Koffer drin. Also die sind mit in meinem Einsatzwagen sozusagen. Aber ich benutze zum Beispiel Spachteln, die komplett aus Plastik sind, weil die sich danach reinigen und desinfizieren lassen. Wenn wir zum Beispiel Holzgriffe haben oder ähnliches, das ist ja unhygienisch. Das ist ja auch bei Schrubbern so. Also wir haben Schrubber mit Alustielen und die aus Plastik sind, wo wir die Köpfe abschrauben können, dass wir die wechseln können, weil wir dann sehr viel auch eben entsorgen. Und wir nehmen nicht den Holzschrubber, der sich dann mit einer Leichenbasis zum Beispiel vollsaugt.
Jetzt, wenn uns jemand zuhört und sagt, Mensch, das könnte vielleicht auch was für mich sein. Ich sammle vielleicht auch Antiquitäten. Ich bin auch ein neugieriger Mensch. Ich gehe vielleicht auch gerne mal in eine fremde Wohnung. Habt ihr Nachwuchssorgen?
Also es gibt schon sehr viele, die sich dafür interessieren. Ich muss aber eins dazu sagen, ich bekomme ja auch ganz viele Anschriften. Man soll sich halt darüber bewusst sein, dass es A, wirklich körperlich ist, also dass man auch körperlich wirklich fit ist. Und zum anderen ist es halt auch eine psychische Belastung. Also wenn jemand negativ ist oder ich sag mal pessimistisch oder vielleicht auch das Krankheitsbild depressiv ist oder ähnliches, dann sollte man sich das genau überlegen, weil wir treffen Menschen in ihren verwundbarsten Augenblicken. Wir kommen auf Situationen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ich rede ja bei Instagram und in der Öffentlichkeit über 15% vielleicht der Fälle. Die anderen Fälle können wir gar nicht erwähnen und die machen wir auch nicht. Ich erwähne zum Beispiel auch oder rede nicht über Suizide, weil es da den Werte-Effekt gibt und daran halte ich mich.
Also den Nachahmungseffekt.
Genau, genau. Das sollte man sich bewusst sein, weil das kann einen auch triggern. Auch im Nachgang kann einen das triggern.
Also wer nicht optimistisch im Leben verankert ist, mit einem guten sozialen Netzwerk, der auch aufgefangen werden kann, selber aufgefangen werden kann und da eine stabile Persönlichkeit hat, für den ist dieser Beruf nichts. Das nehme ich mit. Und wir reden gleich weiter mit Thomas Kund, nicht über Suizide, aber noch über andere Themen. Gleich mehr mit dir. Nach dem Tod komme ich, so heißt das Buch meines Gastes, und der macht vom Beruf den Job des Tatortreinigers. In Leipzig ist er ansässig, aber bundesweit tätig. Thomas Kund, warum war dir das denn wichtig, so eine Auswahl der Dinge, mit denen du in deinem Beruf zu tun hast, die aufzuschreiben?
Ja, zum einen, ich glaube, das ist auch eine Art des Verarbeitens. Mhm. Und es ist ja nicht dieses Buch, ich bin der Tatortreiniger, sondern ich sage ja auch immer, ich bin ein Echter. Also ich bin nicht der Tatortreiniger, mhm, sondern ich bin ein Echter, und wir haben da über meine Geschichte an sich geschrieben. Wie ist man dazu geworden? Also ich schreibe da nicht, ich habe den Fall gelöst und ohne mich wäre das nicht funktioniert. Das wollte ich nicht.
Wäre dir das auch zu sensationslustig?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und diese Fälle, die ich berichte, das ist halt, also zum einen vielleicht ein bisschen True Crime, dass das spannend ist und interessant. Und es sind aber auch so Fälle, wo ich sage, Mensch, guck doch mal hin. Da will ich so ein bisschen aufmerksam machen. Da will ich auch so ein bisschen vielleicht dafür sensibel machen. Also dass man da doch einen anderen Blick nochmal dafür bekommt. Ich weiß zum Beispiel ja auch auf dem Weißen Ring hin, die eine Opferhilfe sind, die eine super Arbeit machen vor Ort. Die Leute, die sind immer im Hintergrund. Da ist nicht jemand, der sagt, oh, ich habe das gemacht. Und dass es aber so eine Organisation gibt, ist ja genial. Mhm.
Das stimmt. Und in einer sehr lauten Welt, in der vieles gleich sofort gepostet wird, leisten die eben sehr diskrete und zuverlässige Arbeit und Opferhilfe und sind einfach jemand, der dann da ist mit ihrem Team. Ne?
Es gibt ein Kriseninterventionsteam, die sind als erstes vor Ort, oder Wolfstrainer, die zum Beispiel Kinder betreuen in betroffenen Fällen. Finde ich mega, dass es Menschen gibt, die sich dafür aufstellen. Also Hut ab.
Was macht das denn mit Familien, wenn man so einen Fall hatte? Oft sind es ja auch Fälle, bei dir ein Todesfall geschieht, du hast gesagt, durch einen Sturz, es kann eben auch ein Suizid sein. Bleiben dann die Menschen in den Wohnungen oder ist es so, dass sie sagen, hier gab es einen Tatort, ich muss den eigentlich verlassen?
Also Opfer zum Beispiel von häuslicher Gewalt, wo es einen versuchten Mord gab, also jeden Tag versucht ein Mann seine Frau zum Beispiel zu töten, die verlassen sehr häufig dann im Nachgang die Wohnung, weil das erinnert ja alles an die Situation.
Du bist ja auch mit einer der Opfer, mit einer Frau nochmal in ihre Wohnung gegangen und du warst der Erste, der nach der Tat mit ihr wieder an diesem schrecklichen Ort dann auch war.
Kriege ich heute noch Gänsehaut, weil es ein sehr beeindruckender Augenblick war, wie sie auch mit der Situation umgegangen ist und sich da auch im Griff hatte und einfach funktioniert hat. Und das ist sehr häufig so, dass die Leute im ersten Augenblick funktionieren und dass Wochen oder Monate später so dieses kommt und es rufen mich halt dann auch ehemalige Kunden an und sagen, jetzt hat es mich gerade erwischt. Und das Verrückte ist, ich sag mal, eigentlich will man mit dem Tatortreiniger, glaube ich, nie wieder Kontakt haben. Und ich bekomme Geburtstagsanrufe, Weihnachtskarten und ich denke immer, das gibt's doch gar nicht, dass die sich doch trotzdem erinnern und irgendwie eine gewisse Verbundenheit fühlen.
In einer Ausnahmesituation warst du eben auch da und gerade bei dieser Frau, ich meine, du beschreibst ihre riesige Narbe am Hinterkopf und den ausrasierten Teil, an dem die Haare eben weg sind auf dem Kopf, auf der Schädelfläche. Und du stellst ja nicht genau die Frage, was passiert ist, aber indem ihr gemeinsam in diesen Raum reingeht, erfährst du ja schon sehr viel von Gewalt und Übergriffen. Und sie fängt dann ja auch an zu reden. Und all das nimmst du ja auch mit. Also da auf den Punkt würde ich gerne nochmal kommen, wie man diesen Rucksack, du sagst, auf der einen Seite bist du ja ein sehr neugieriger Mensch und du stehst im Leben und du willst auch Geschichten wissen, du bindest dich ein in die Gemeinschaft und trotzdem liegst du dann ja auch abends im Bett und hast das gesehen. Und kriegt man dieses Gesehene weg? Also ich weiß, ich habe an Autobahnleitplanken gestanden und habe auch geliebte Menschen identifizieren müssen und das sind auch Bilder, die man nicht wieder wegbekommt.
Ich glaube, wenn es dann einen selber betrifft, wenn es persönliche Sachen sind, ist es nochmal was anderes. Ich helfe in dem Augenblick. Also ich bin mir dem bewusst und rede mir das auch ein, dass ich eigentlich in dem Augenblick helfe. Und es ist eigentlich ein gutes Gefühl, wenn man dann sagt, okay, man hat unterstützt, man konnte das Problem lösen und die haben dieses Problem zumindest nicht, weil die haben gerade eine ganz andere Sorge und eine ganz andere Last.
Also. Und du kommst für dich in so eine Art Handlungsmodus. Genau. Eigentlich wie die Mama damals gesagt hat, komm Thomas, hier fangen wir an.
Genau, also es ist ein Handlungsmodus und ich verabschiede mich zum Beispiel an Tatorten. Ich sag wirklich, also ich bin der Tatortreiniger, ich habe heute hier sauber gemacht, ich wünsche Ihnen eine gute Reise, ich habe jetzt Feierabend, machen Sie es gut. Und damit habe ich es auch so ein bisschen aus dem Kopf raus. Das ist einfach für mich so ein
Ritual.
So ein Tschüss und so ein psychologischer Trick.
Wann hast du das letzte Mal am Tatort geweint?
Ich habe ehrlich gesagt noch nie an einem Tatort geweint.
Noch nie?
Nee.
Das überrascht mich jetzt.
Ich habe im Nachgang, auf dem Weg nach Hause, sind mir mal Tränen geflossen. Und das war für mich ein sehr schlimmer Fall, nicht wegen dem Verstorbenen. Ich habe das erste Mal kein Mitleid empfunden, sondern er wurde für eine Sache verurteilt, die ich nicht in Ordnung fand und die mich sehr mitgenommen hat. Und ich habe noch Beweismaterial gefunden. Es ging da um sexuelle Handlung gegenüber Kindern. Hm. Und mein Sohn ist 6 Jahre alt und das hat mich echt berührt.
Hm. Herzlichen Dank für deinen Besuch im HR3 Sonntagsstudio. Dankeschön, lieber Thomas Kund.
Liebe Bärbel, hat mir riesen Spaß gemacht.
Zu Hause in Hessen. HR3.